Ja, wir haben heute das Thema Liebe auf den zweiten Blick. Das hört sich gut an, ne? Was mögt ihr denn lieber? Liebe auf den ersten Blick oder Liebe auf den zweiten Blick? Also wer unsere Story kennt von Sabine und mir, das war schon sehr besonders und nicht zum Nachahmen, bitteschön. Ja. Weil die Situation war so, ich sah sie und es durchfuhr mich von Kopf bis Fuß und mein Gedanke war nur, hoffentlich hat sie noch keinen, weil ich war so drauf, ich hätte sie niemandem ausgespielt, aber wenn sie noch keinen hat, hätte ich alles gegeben, um sie zu bekommen. Und dann ist das ganz schnell gelaufen. 2 Tage später habe ich sie gefragt, ob sie meine Frau werden will. 2 Tage später hat sie ja gesagt. Und wir sind mehr als 35 Jahre verheiratet und glücklich verheiratet. Nicht zum Nachmachen, bitte nicht nachmachen, niemals nachmachen. Da hatte Gott Gnade und Gunst hoch 10 mit mir, weil ich war so ein Typ, bin so erzogen, bei mir muss alles zack, zack gehen, okay? So dieses zack, zack, das muss einfach laufen, so war ich und Gott ist da einfach reingekommen, hat irgendwie geholfen, weil das ist nicht das Normale. Aber ich fand das halt eben total cool und ich habe immer gesagt, das war Liebe auf den ersten Blick. Heute weiß ich, dass das nicht war. Weil was sich ereignete zwischen mir und Sabine, war ein Verliebtsein. Und Verliebtsein ist noch nicht Liebe. Liebe ist etwas, was tiefer ist. Liebe ist nicht auf den ersten Blick. Deshalb meine Aussage heute, wahre Liebe ereignet sich bei dem zweiten Blick. Beim ersten Blick ist es maximal irgendwie, dass deine Hormone verrückt spielen oder irgendwie wir äußerlich reagieren, weil beim ersten Blick, so sei es mal definiert, das ist, dass wir das Äußere anschauen. Der erste Blick sieht immer das Äußere. Die Bibel aber sagt, Gott sieht das Herz an. Der Mensch als allererstes, wenn er etwas sieht, wird das Äußere sehen. Darum wird unser erster Blick immer getrübt sein von vielen Eindrücken und Ideen, die im Ganzen drumherum sind oder den Hormonen, die gerade in uns quaken oder was immer sie tun. Aber der zweite Blick ist das, woraus sich echte Liebe ereignet. Und das ist das, worüber wir heute reden wollen. Das bezieht unsere Liebe ein zu Gott hin, aber auch unsere Liebe zu den Menschen. Also der erste Blick erfasst das Äußere. Der zweite Blick geht in den Bereich des Inneren, in das, was man nicht sogleich sieht. Es geht hinein in das, was Bestand hat. Es hat mit Gott zu tun, weil Gott ist der Ursprung aller Liebe und er ist unsichtbar, er ist ewig, er ist ohne Zeit, er ist endlos. Und diese Art von Liebe, von der wir hier reden, sie ereignet sich, sie baut sich auf bei dem, wie ich es nenne, zweiten Blick. Jetzt haben wir vor 2 Wochen einmal über Johannes gesprochen. Wie viele in diesem Raum heißen Johannes? Darf ich deine Hand sehen? Johannes, Johannes, Johannes. Toller Name. Johannes zu heißen. Johannes ist bekannt in der Bibel als der Apostel der Liebe. So bezeichnen viele ihn, Apostel der Liebe. Einfach weil er diese Offenbarung hatte, Gott ist die Liebe. Wir lesen es, Offenbarung geschrieben, Gott ist die Liebe, 2-mal erwähnt. Dann dieses Ganze, wie er sich an Jesus anlehnte, diese Sanftheit in seinem Denken, die rüberkommt in den Dingen, die er äußerte. Aber dieses Bild ist, wenn wir es nur hören, das, was rausgekommen ist, nachdem er lange Zeit mit Jesus unterwegs war. Den wenigsten, ich nehme mal an, wir könnten es abfragen, aber mache ich heute nicht, ist bewusst, welchen Namen Jesus als Spitznamen Johannes und Jakobus, diesen beiden Brüder, Jakobus und Johannes waren die Söhne des Zebedäus. Sie gehörten zusammen, sie waren so ein Geschwisterteam. Welchen Namen Jesus den beiden, also Jakobus und aber auch Johannes, gegeben hat? Weiß jemand, wie die hießen? Ihr seid ja gut drauf, genau. Du kannst nachlesen, wenn du möchtest, Markus 3, 17, nicht jetzt, aber später mal. Jesus berief die 12, heißt es dort, den Simon nannte er Petrus und Jakobus und Johannes gab er den Beinamen Boanerges, hört sich so ähnlich an wie Boateng, aber es heißt nicht Boateng, sondern Boanerges. Und das ist, so steht es jetzt im Text direkt drin, das ist Söhne des Donners. Das heißt, Johannes war ein Typ, der in seinem Auftreten und in seinem, wie am Anfang mit Jesus unterwegs war, ein Sohn des Donners war. Man kann verschiedene Bibelstellen nachlesen, wo das auch mit sich äußert. Beispiel ist Lukas 9, auch wieder zu Hause am besten nachlesen. Lukas 9, 49, ich erwähne es nur, trifft er jemanden, der unterwegs ist und Dämonen austreibt. Also er trifft jemanden, der geht hin und sagt, im Namen Jesus, Dämon, geh raus, und es passiert wohl auch was. Und Johannes sagt sich, das kann nicht sein. Der folgt nicht Jesus nach. Der ist nicht mit uns im Jüngerteam, und er geht trotzdem hin und trotzdem benutzt er den Namen Jesus. Das geht nicht, und er unterbindet das und sagt, du hörst jetzt hiermit auf. Und dann kommt er zu Jesus und sagt zu Jesus, hör mal Jesus, das ist ja unmöglich. Ja? Da hat einer in deinem Namen Dämonen ausgerieben. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe es gleich unterbunden. Und Jesus sagt zu ihm, hey, chill mal, Junge. Warum hast du das gemacht? Ja? Wenn er nicht gegen uns ist, dann ist er für uns. Und Johannes chillt runter von diesem, ich muss hier gleich was machen. Da ist ein Andersdenkender, der ist nicht ganz genauso wie wir, der ist nicht in der gleichen Kirche wie wir, nicht in der gleichen Institution, ist vielleicht nicht mal Christ oder wie auch immer, aber er macht irgendetwas, ich verstehe es nicht. Jesus sagt, lass. Wenn er nicht gegen uns arbeitet, ist er für uns. Klares Statement, was die Weite von Jesus einfach zeigt, von der Johannes sehr wohl gelernt hat. Andere Situation, 5 Verse danach, Lukas 9, 54, will Jesus durch Samaria reisen. Wir kommen gleich noch auf Samaria zu sprechen. Und als er durch Samaria reisen möchte, sagt er einigen Boten, hey, ich möchte in dem und der Stadt möchte ich übernachten. Sie kommen hin und sagen, Jesus kommt hierher und er möchte übernachten in dieser Stadt. Und sie sagen, nein, Jesus, er ist einer von diesen, der ja so rechtgläubig auch nach Jerusalem geht und dort seine Anbetungsstätte hat. Ein solcher kommt uns nicht in diese Stadt. Sie kommen, berichten das Jesus, und Jakobus und Johannes, was sagen sie? Jesus, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen, was sie verzehrt? Boah, Donnersöhne. Und aus solchen Donnersöhnen und einem solchen Donnersohn hat Jesus etwas gemacht, wovon wir heute reden und sagen, boah, er ist der Apostel der Liebe. Sowas Softes, sowas Empfindsames, sowas Einfühlsames. Wie Johannes finden wir ja kaum. Aber warum? Nicht, weil er von Natur aus so war. Ich habe früher gedacht, als ich Johannes las oder so, habe ich gesagt, ja, das ist so einer, so, der hat wenig Testosteron. Ja, habe ich echt den Eindruck gehabt, weil ich dachte, das ist vielleicht nicht ganz so. Ne? Aber das ist nicht der Fall. Er war ein Donnersohn, aber Jesus hat ihn verändert zu einem Mann der Liebe. Und Gott ist heute hier, er möchte dich und mich verändern durch seine Präsenz, um eine Frau, um einen Mann der Liebe Gottes zu werden. Dass Menschen von dir reden und sagen, boah, ja, der Andreas oder der Johannes oder der Manfred, ein Mann der Liebe Gottes. Und da kann man schon so viel sehen, Manfred, an dir. Fantastisch. Liebe Gottes. Wie ereignet sich das? Ich habe mal die drei Begriffe geprägt. Nähe, Interesse, Wertschätzung. Nähe, Interesse, Wertschätzung. Johannes sah etwas bei Jesus, wo er sagte, das möchte ich auch haben. Und was suchte er? Er suchte die Nähe von Jesus. Während andere Jünger diskutierten, heiß darüber diskutierten, was hat Jesus jetzt gesagt? Was hat er damit gemeint? Und wir sehen an verschiedenen Stellen, wo sie unterwegs waren, dass sie sich bildeten als Gruppe gemeinsam, die Jünger, und diskutierten das, was Jesus gesagt hat. Und sagten, was hat er wohl damit gemeint? Ging Johannes direkt zu Jesus hin und sagte, Jesus, erklär mir das nochmal. Warum? Weil er wusste, wenn wir Jesus wiederholt begegnen, wenn wir sein Wort wiederholt hören, werden wir eine Offenbarung bekommen. Wir zitierten das schon in der vergangenen Zeit, Johannes 8, 31. Jesus sagte, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Es ist gut, wenn wir immer überlegen, wer hat das niedergeschrieben? Ich meine, es ist Gottes Wort, Johannes 8, 31. Aber nur einer von den Jüngern Jesu hat es niedergeschrieben und das war Johannes. Warum? Weil er genau das praktiziert hat in seinem Leben, dass er sagte, ich will das, was Jesus gesagt hat, mir nicht nur einmal angucken, erster Blick, sondern ich will ein zweites Mal hinschauen, ich will ein drittes Mal hinschauen, ich will reingehen in diese Storys von Jesus, ich will die Bibel wiederholt lesen, ich will erfassen, worum ging es Jesus dabei wirklich, was er gesagt hat. Und dabei fing an ein Paradigmenwechsel in Johannes, dass er plötzlich Jesus aus einem ganz anderen Blickwinkel sah. Wir müssen einfach wissen, dass die Jünger am Anfang oder einige zumindest von ihnen Jesus nachfolgten, weil sie dachten, er ist der Messias, der, das war die Vorstellung, der uns befreien wird von den Italienern, hätte ich beinahe gesagt, also von Rom, ja, der uns befreien wird von der Machenschaft Roms, nämlich unterdrückt zu sein, dauernd die doppelten Steuergelder zu zahlen und so weiter. Sie waren ja immens unter Druck von der Besetzung Roms und sie dachten, der Messias kommt und setzt uns frei. Darum einer seiner Jünger zog ja das Schwert und dachte, ich kämpfe jetzt einfach, hau dem Soldaten das Ohr ab, dann muss Jesus reagieren und in irgendeiner Weise als der Messias, der uns äußerlich befreit von unserer Unterdrückung, uns endlich helfen. Aber Johannes fand heraus, hey, das war mein Bild, was ich am Anfang von Jesus hatte, aber er ist kein Donnersohn, sondern Jesus ist ein Mensch der Liebe. Amen. Sei bereit, einfach ein zweites Mal hinzuschauen in die Bibel, wenn du Geschichten liest, um Jesus zu erfassen, wie er wirklich ist. Und einer der Berichte, die Johannes uns weitergibt, ist die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Johannes Evangelium, Kapitel 4. Und ich möchte nur einmal kurz Bezug darauf nehmen, in Bezug auf Jesus, wie Jesus mit dieser Frau am Jakobsbrunnen umgegangen ist. Du hast die Story bestimmt schon oft gehört, aber lass dich noch einmal zu einem zweiten Blick auf diese Geschichte ein. Jesus, Johannes 4, wird uns berichtet, er wanderte von Judäa, das ist Südisrael, in den Norden nach Galiläa, das ist der Bereich, wo er hergekommen war, wo er geboren war, und musste sozusagen durch Samaria reisen. Was ist Samaria? Samaria ist ein Bereich gewesen von Israel oder in diesem Bereich, der mitten in diesem Bereich von Süd und Norden lag. Und die Samariter war eine Volksgruppe, die eigentlich Juden gewesen waren, von ihrem Ursprung her, aber sie waren in der Zeit des Exils von den Beherrschern zurückgelassen worden. Juden, die also dort geblieben waren vor Ort. Nicht, weil sie besonders brav waren, sondern die Beherrscher Israels hatten die Schönen, die Reichen, die Erfolgreichen, die Gelehrten mitgenommen, um sie halt eben in ihrem Reich zu haben. Und den Rest des simplen Volkes hatten sie zurückgelassen in diesem Landfleck Samarias. Und dann hatten die Beherrscher dafür gesorgt, dass 5 verschiedene Volksgruppen aus anderen Regionen dieser Welt, wo sie auch gesiegt hatten, dort zum Exil hinkamen. Das heißt, 5 verschiedene Volksgruppen siedelten sich zu den zurückgebliebenen Israeliten dort in dieser Region an. Und alle aus diesen anderen Ländern, die kamen von Norden, Süden, Osten, Westen, sie brachten ihre Götter mit, die sie verehrten. Und diese Israeliten vermischten sich mit denen, die dort angesiedelt waren, also mit anderen Volksgruppen, und vermischten auch ihren Glauben. Das heißt, sie glaubten nicht nur an Adonai, an Gott, den Einzigen, den Gott Israels, sondern sie nahmen noch den einen und den anderen Gott so dazu, wie es gerade für sie passend war. Und das Bild, was Gott uns immer wieder gibt in der Bibel, ist, dass der Glaube an Gott und unsere Beziehung zwischen Mensch und Gott verglichen wird zwischen einer Beziehung zwischen einem Mann, das ist Gott, und der Braut, dem jeweiligen Volk oder den Menschen als solches. Und die Bibel nennt dieses, dass wir anderen Göttern dienen, Hurerei. Also einen anderen Ehemann, einen anderen Mann haben, statt dass man diesem einen, dem man gehört als Braut, mit ihm zusammenleben sollte. Und das war die Sichtweise, die einfach das jüdische Volk, der Rechtgläubige, auch von Samaria hatte. Dieses Bild, oh, das sind welche, die haben sich vermischt. Gott sei Dank sind wir ja nicht mehr gegen Vermischung heute, sondern es ist wunderbar zu sehen, wie verschiedene Nationen zusammenfinden können, zusammenleben können. Aber in dieser Kultur und dem Denken damals, weil es auch eine Vermischung dann oftmals der Gottheiten war, mit denen der jeweilige hergekommen war, in dieser Vorstellung war es fremde Ehemänner, fremde Götter quasi dienen und habend. Und das war das Bild, was ein Israeli quasi von Samaria, von den Samaritern hatten, dass sie sich vermischt hatten mit anderen Völkern, aber auch mit anderen Göttern, und zwar 5 verschiedenen, plus dass sie diesen einen Gott Israels hatten. Das ist das Natürliche, was jeder wusste, jeder Israeli. Und so kam Jesus jetzt in diese Gegend, seine Jünger gingen nach Samaria, gingen nach Sychar, das ist der Ort gewesen, hinein, holten etwas zu essen. Und Jesus sitzt dort an diesem Jakobsbrunnen und da kommt diese Frau in der glühenden Mittagshitze, kommt sie und holt etwas zu trinken. Keine Frau normalerweise würde um die Uhrzeit etwas zu trinken holen. Da geht nur eine Frau hin oder eine Person hin aus Sychar, die aus irgendeinem Grunde keine Gemeinschaft mit den anderen haben möchte. Warum? Weil sie womöglich in Verruf ist von den anderen. Und die anderen sagen negative Dinge über sie. Oh, hast du schon gesehen? Die hat vielleicht, was weiß ich, in diesem Fall wird sich herausstellen, 5 Männer gehabt. Und jetzt hast du schon wieder einen. Hast du das gesehen? Diese Blicke, diese verurteilenden Blicke, wollte diese Frau, die dort kam, nicht mehr sehen. Darum ging sie zu einer Zeit, wo keiner Wasser holte an diese Wasserstelle. Sie war ausgesetzt dieser Ablehnung. Sie war in einem Volk, was abgelehnt wurde von Israel, aber noch viel schlimmer jetzt als ein Teil dieses Volkes, wurde sie von allen anderen Frauen abgelehnt, weil sie so war, wie sie war, weil sie ihr Leben so führte, wie sie ihr Leben führte. Und jetzt kommt sie und was sieht Jesus? Er sieht eine Frau aus diesem Volk mit der Geschichte, die ich vorhin berichtet habe. Er sieht, dass sie um mittags kommt und er kann sich seinen Teil denken. Jetzt sagst du, oh, jetzt vorsichtig, wenn du so über Jesus redest. Die Bibel sagt, Jesus war ein Mensch wie wir. Stimmt? Er war ein Mensch wie wir. Das heißt, seine erste Assoziation, sein erster Gedanke war das, was ein natürlicher Mensch denkt. Es ist nicht so, dass Jesus vor dem abgeschirmt war, sondern Jesus wird garantiert als erster Blick genau das vor Augen gehabt haben, Samaria mit dieser Historie 5 Götter und plus diesem einen israelischen Gott. Und jetzt noch diese Frau, dass sie um Mittagszeit kommt. Und er wusste, irgendwas ist da im Busch, aus irgendeinem Grunde. Das ist das Natürliche. Aber was ich so toll finde bei Jesus, bei ihm kommt Nähe, Interesse und Wertschätzung zur Geltung. Er macht nicht das, dass er sagt, hey, okay, mit der Frau will ich nichts zu tun haben. Meine erste Überlegung wäre das gewesen. Ja? Ich kann jetzt nicht mit dieser Frau reden. Was sollen die Leute sagen? Ein No-Go sowieso in dieser Kultur. Ein No-Go mit einem Samariter zu sprechen. Ein No-Go aber auch mit einer anderen Frau zu reden und dann noch alleine zu sein, was kann sich daraus ereignen? Was kann die Frau denken? Was können die Leute denken? Was kann die Paparazzi denken? So aus diesen ganzen Überlegungen, ich muss meinen Dienst schützen, ich muss sehen, dass hier nicht irgendwas, dass ich angezweifelt werde, hätte er sich ganz anders verhalten können. Aber was? Er kommt ins Gespräch mit dieser Frau, weil er sich für sie interessiert. Stimmt's? Das heißt, er weiß, diese Frau hat eine Berufung. Diese Frau wird von Gott unendlich geliebt. Und diese Story, dass es ihr so geht, wie es ihr geht, das ist doch nicht allein ihre Schuld oder ihr Versagen. Da ist so vieles, was passiert ist in ihrem Leben, wo sie selber traurig drüber ist. Und er wirft einfach, so würde ich mal sagen, die Angel aus. Er kommt mit ihr ins Gespräch. Er sagt, hey Frau, kannst du mir etwas zu trinken geben? Und die Frau antwortet ihm, das ist jetzt Johannes 4, Vers 9, wie, du ein Jude, erbittest etwas von mir zu trinken, von einer samaritischen Frau? Jesus antwortete und sprach, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du hättest ihn gebeten und er gebe dir lebendiges Wasser. Und fängt diese Frau an zu diskutieren und sagt, ja komm ey, was denkst du denn? Denkst du, du bist was Besseres als unser Vater Jakob? Der hat im Brunnen hier gegraben, du hast nichts zum Graben dabei, du willst mir etwas zu trinken geben? Wie das denn? Jesus antwortet ihr in Vers 13, Jesus antwortet und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und jetzt passierte das. Jesus fing an zu sprechen zu dieser Frau, so wie der Geist Gottes ihn gab, auszusprechen. Das ist das, wie Gott uns führen möchte als Christen, dass wir gar nicht überlegen in unserem Kopf, was sage ich jetzt, sondern dass wir einfach herausfließen lassen, was Gott gerade sagt. Und er sprach einfach dieses, er sagte einfach dieses, wenn du von diesem Wasser trinkst, du wirst nie mehr Durst haben. Und etwas ereignete sich im Raum, das heißt an dem Platz, wo sie standen, von dem, dass diese Frau sagte, gib mir von diesem Wasser. Sie merkte plötzlich, ich weiß zwar nicht, wer er ist, ich weiß zwar nicht, was hier vor sich geht, aber so wie er jetzt zu mir spricht und wie er mich anschaut, nicht mit begehrenden Augen eines Mannes, der mich flachlegen möchte, sondern mit Augen wahrer Liebe und Interesse, dass er mir etwas mitteilen möchte. Dieser Mann hat etwas, das möchte ich haben. Und sie sagte, gib mir von dem, was du hast. Gib mir von diesem Wasser. Und Jesus sagte, hol deinen Mann her. Ich meine, er war weit genug gegangen in diesem Gespräch. Und jetzt alleine mit ihr weiterzusprechen, wäre jetzt auch eine schwierige Situation gewesen. Und in sich wollte er etwas demonstrieren, dieser Frau, was nicht nur für sie, sondern für viel mehr noch Gültigkeit hatte. Und er sagt einfach, hol deinen Mann. Und ich glaube, dass während Jesus die Worte gesprochen hatte, und so ist es, wenn wir anfangen, die Dinge auszusprechen, die Gott spricht, sehen wir plötzlich mehr. Gott fängt an, in die Situation präsent zu werden. Gott fing an, in dem Leben von Jesus präsent zu werden. Denn Jesus lebte, wie wir auch, in den Gaben des Heiligen Geistes. Das heißt, er ist nicht morgens aufgestanden, hat gedacht, oh, was sehe ich gerade auf meinem inneren Monitor vor Augen? Da ist eine Frau, da werde ich hingehen, ich werde Folgendes zu ihr sagen, hoffentlich verhaspel ich mich auch nicht dabei und dann wird das und das dabei herauskommen, dass hinterher das ganze Volk an mich glauben wird. Nein, so war es nicht. Sondern er war ein Mensch wie wir. Er hatte den ersten Blick des ganz Natürlichen. Er hatte die Bereitschaft des Gottessohnes hinzuschauen ein zweites Mal, um zu sehen, was sieht jetzt Gott bei dieser Frau? Und was möchte er ihr sagen? Und während er anfing zu sprechen, sah er plötzlich etwas. Und was Jesus sah, war genial. Er sah, diese Frau gehörte zu den Samaritern, welches ein Volk war mit 5 Göttern und einem, der gar keiner war. Und er nahm plötzlich wahr, diese Frau als Individuum, als einzelne Persönlichkeit, sie hat in sich die gleiche Historie wie ihr Volk. Sie hat buchstäblich, das konnte er im Geist wahrnehmen und sehen, hat sie 5 Männer, reale Männer gehabt. Und der Mann, den sie jetzt hatte, war nicht wirklich ihr Mann. Und er spricht es aus und sagt, hol deinen Mann. Und diese Frau, ganz ehrlich, sagt zu ihm, wenn du mich so ansprichst, ich habe keinen Mann. Jesus antwortet ihr, hey, das finde ich so gut, dass du die Wahrheit mit mir redest, dass du nicht versuchst, jetzt irgendetwas mir zu erzählen, weil du sprichst die Wahrheit, du hast keinen Mann jetzt, aber 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das heißt, Jesus spricht prophetisch. Und diese Frau merkt das und sie antwortet ihm und sagt, hey, du bist ein Prophet. Du bist ein Prophet, du sprichst Dinge plötzlich. Was heißt Prophet? Du sprichst die Worte Gottes. Ihr wurde klar, das, was Jesus vorher gesagt hatte, ich habe ein Wasser für dich zu trinken. Wenn du das trinkst, wirst du nie mehr dürsten. Das war gerade passiert. Er gab dieses Wasser, nämlich das Wasser der Prophetie, das lebendige Wort Gottes für ihre Lebenssituation. Er sagte zu ihr, egal mit anderen Worten, egal wie es aussieht, Gott, er liebt dich. Er kommt hierher, er redet mit dir, so wie ich jetzt mit dir rede. Er streckt seine Hand aus. Sie spricht vom Messias. Jesus sagt, ich stehe vor dir. Und plötzlich merkt sie, hier ist Gott. Gott ist gegenwärtig. Und Gottes Gegenwart und Liebe kommt in das Leben dieser Person hinein. Und dann hat sie nur eine Frage. Sie sagt, wenn du ein Prophet bist, dann kannst du mir eine Frage beantworten. Dann hole ich jetzt die Frage meines Herzens raus, die ich immer schon gehabt habe. Dann hole ich die Frage heraus, die ich immer schon hatte, die mich immer bewegt hat. In all dem, wie ich gelebt habe und was ich gemacht habe, tief in mir war eine Frage. Da sind so viele Götter, aber wie ist es mit diesem einen Gott? Und diesem einen Gott, wenn es nur einer ist, wo sollen wir ihn anbeten? Sollen wir ihn in Jerusalem anbeten? Sollen wir ihn auf diesem oder jenem Berg anbeten? Wie ist es damit? Das heißt, diese Frau, von der wir beim ersten Blick gesagt hätten, ah, die hat 5 Männer gehabt, jetzt hurt sie vielleicht mit einem anderen darum, wo wir geurteilt hätten bei dem ersten Blick, der zweite Blick zeigte etwas, offenbarte ihr Herz. Und dies war eine Frau, die sich im tiefsten ihres Herzens für die wahre Liebe, den Hintergrund der Liebe, nämlich Gottes Liebe interessierte, weil Anbetung und das, wovon sie sprach, ist ein Ausdruck dessen, dass wir Gott lieben und zu Gott uns hinwenden. Das war Thema dieser Frau. Ich finde keine Begebenheit, wo Jesus ein so tiefgreifendes theologisches Gespräch mit seinen Jüngern gesprochen hat. Keine Persönlichkeit in der Bibel hat mit Jesus ein so tiefgreifendes Gespräch über Anbetung, die Beziehung zu Gott aufs höchsten Niveau haben können wie diese Frau. Und wir hätten nie gedacht, dass eine solche Frau das in dem tiefsten ihres Herzens hat, dass sie sagt, wenn ich etwas will, ich will zurück zu diesem einen Gott. Ich will ihn lieben, ich will für ihn leben. Ich möchte dir heute sagen, es gibt reichlich Leute dieser Art an deinem Arbeitsplatz, in deinem Umfeld, an deiner Uni. Es gibt Leute, die haben im tiefsten ihres Herzens die Sehnsucht, einfach nach Wahrheit und Gott anzubeten, ihr ganzes Leben zu Gott hinzugeben. Wir würden sie urteilen nach dem, wie sie äußerlich leben. Wir würden beim ersten Blick irgendwie sagen, den kannst du vergessen, der glaubt niemals oder die glaubt niemals an Gott. Aber Gott sieht Menschen ganz anders, ganz anders. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Jesus steht an der Tür und klopft an. Er klopft an. Und er möchte, dass wir aufhören, Leute nur zu sehen mit dem ersten Blick, mit dem natürlichen Blick unserer Beurteilung und dann Verurteilung. Sondern er möchte, dass wir einen zweiten Blick nehmen, der Perspektive Gottes. Johannes, das haben wir vor 2 Wochen gehört, er wurde durch Gott in diese göttliche Dimension gehoben. Gott sagte, komm hier herauf, ich werde dir etwas zeigen. Und dann sah er sah am Ende der Tage die vollendete Braut. Er sah die Menschheit derer, die aus der Menschheit an Jesus dann zum Glauben gekommen sind, in ihrer Vollendung. Er sah aus den göttlichen Augen, Gott möchte dich lehren, ein Mensch zu sein, der nicht mehr nur das sieht, was vor Augen ist, sondern sagt, ich entscheide mich für einen neuen, für einen zweiten Blick. Ich möchte euch eine Hausaufgabe geben und diese Hausaufgabe möchte ich mich dieser Woche mitstellen. Wenn wir unterwegs sind, sei es du fährst zur Uni und gehst zur Uni oder an deinem Arbeitsplatz, wo immer du bist, du begegnest einem Menschen, egal wie sie sind, egal wie sie sind. Schau nicht nur das erste Mal hin, sondern schau ein zweites Mal. Mach dir bewusst, diese Person, die ich jetzt hier sehe, ist unendlich geliebt von Gott, unendlich. Und mit dieser Person hat Gott einen Plan. Gott, was ist dein Plan für diese Person? Und dann lass dein Herz füllen mit Liebe für diese Person und red vielleicht nur einen Satz, 2 Sätze, ein Hallo, ein freundliches Zulächeln oder was immer. Wenn es das war, war es das. Wenn sich mehr raus ergibt aus dem Gespräch, ergibt sich mehr. Aber lass die Liebe Gottes fließen. Du bist kein Donnersohn, du bist keine Donnertochter, du bist eine Tochter Gottes, eine Tochter der Liebe und ein Sohn der Liebe Gottes. Dazu bist du geboren worden. Diese Welt schaut bei dem ersten Blick nur hin. Lasst uns erfüllt werden mit der Liebe Gottes, um neu hinzuschauen. Um neu hinzuschauen. Seid ihr dabei? Halleluja. Lasst uns diese Entscheidung treffen. Jesus, wir wollen uns entscheiden heute, neu hinzuschauen, mit deinen Augen zu sehen. Und ich glaube, wir haben uns alle versündigt. Wir haben uns alle versündigt. Ich stelle mich vorne weg. Mit dem, wo ich Menschen betrachtet habe nach dem ersten Blick. Was soll das? Mich aufgeregt habe. Warum verhält er sich so? Warum ist das? Aber du hast nicht gesehen den Schmerz, die Story dieser Person, warum, was diese Person zu dem gemacht hat, was sie ist. Aber das ist nicht der Plan Gottes. Gott möchte, dass du mit seinen Augen siehst und ein solcher Segen wirst für Menschen, wie Jesus es wurde für diese Frau und für ihr ganzes Volk. Wir feiern heute das Abendmahl. Und Abendmahl hat die Bedeutung von dem, unter anderem, dass wir Vergebung für unsere Schuld in Anspruch nehmen. Ich glaube, wir als Christen haben uns großer Dinge schuldig gemacht in dieser Welt. Und wir können auf die Kirchengeschichte hinweisen, aber ich möchte, dass wir uns anschauen, wo wir Menschen, wo ich Menschen begegnet bin und nur mein nächstes Ding im Kopf hatte. Nur mein nächstes Ding im Kopf hatte. Nicht umsonst geht hinterher Jesus hin und nimmt den Samariter als einen Storygeber für das, der barmherzig war. Weil das samaritische Volk hatte Ausgrenzung erfahren. Und als er hinterher lebte, diese Menschen, die ihn aber annahmen, waren komplett verändert. Lasst uns, wenn wir das Abendmahl feiern heute, das Blut von Jesus in Anspruch nehmen, die reinigende Kraft des Blutes in Anspruch nehmen, wo wir sagen, Herr, es tut mir leid, wo ich lieblos gewesen bin, wo ich ein liebloses Urteil gefällt habe gegenüber diesen, jenen Politiker oder Arbeitgeber oder Professor oder Kommilitonen oder wen es immer angeht. Es tut mir leid. Und ich will ein neuer Mensch werden, als Christ ein neuer Mensch werden. Ein Mensch deiner Liebe. Ich will ein zweites Mal hinschauen und deiner Liebe folgen. Wäre das eine gute Maßnahme? Und Gott wird uns vergeben und Gott wird uns erneuern. will etwas Neues schenken in diesem Jahr, auch für uns als Jesuszentrum, dass wir bekannt und spürbar werden als eine Kirche, die Menschen einfach liebt. Die nicht sagt, oh, der ist nicht von uns, weil er gehört irgendwie nicht dazu. Sondern dass wir integrierend sind, gewinnend sind, Menschen lieben, so wie sie sind, in Jesu Namen. Lasst uns gemeinsam die Gelegenheit nehmen, überall von den Plätzen, wo ihr seid, zu den Abendmahlstischen zu gehen. Die sind hier vorne links, rechts.